Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir zusammen am Mikrofon ist heute mein Kollege Wolfgang Schmitz. Ja, und wir stehen heute ausnahmsweise mal im Aufnahmestudio. Wir haben hier so verstellbare Tische, das ist ganz praktisch, aber wenn wir gleich fertig sind mit dem Podcast, dann setzen wir uns wahrscheinlich wie viele Millionen Arbeitnehmer in Deutschland wieder an unsere Schreibtische. Nur ist Sitzen heute das neue Rauchen. Das ist so ein Slogan, der in den letzten Jahren populär geworden ist. Denn zu viel Sitzen soll krank machen.
Deshalb ist Gesundheit am Arbeitsplatz unser heutiges Thema. In Zeiten von Homeoffice ist das Problem Bewegungsmangel womöglich noch größer geworden. Viele müssen nicht einmal mehr den Weg zum Büro zurücklegen. Was das für langfristige Auswirkungen haben kann, wie wir uns am Arbeitsplatz fit halten können, ohne uns zu sehr zu stressen, darüber reden wir heute mit unserem Gast Jan-Friedrich Kolthoff. Er ist Geschäftsführer beim Gesundheitsmanagement-Unternehmen MoveUp, studierter Physiotherapeut und hat früher Bundesliga-Fußballer fit gemacht. Herzlich willkommen, Jan-Friedrich Kolthoff.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Grüße Sie. Ja gut, als Fußballexperte wissen Sie, dass Deutschland viermal Weltmeister geworden ist im Fußball. Wir sind allerdings auch, was eine andere Sportart in An- und Abführungszeichen begeht, Weltmeister. Und das ist Weltmeister im Sitzen. Das hat eine Studie ergeben, an der die Sporthochschule Köln beteiligt war. Keine andere Nation weltweit sitzt so viel wie wir. Wie bewerten Sie das?
Ja, also ich glaube, da können wir nicht ganz so stolz drauf sein wie auf die Weltmeistertitel. Denn ich denke, dieser Titel ist auf jeden Fall besorgniserregend. Nun bin ich ja schon ein bisschen länger dabei. Und ich denke, auch der aktuelle DKV-Report zeigt, dass sich das sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Also zum Schnitt sitzen wir 8,5 Stunden pro Tag in unserer Tätigkeit. Das ist einfach so, dass diese Zeit oder dass es dazu führt, dass unsere Konstitution unseren Bewegungsapparat überlastet. Ja, und das heißt, seit 2018 ist das Ganze nochmal um eine Stunde länger geworden. Und diese einseitige Haltung führt einfach zu Überlastungen, führt zu Erkrankungen. Und deswegen kann man nur sagen, da müssen wir ganz schnell wieder von wegkommen und diesen Titel abgeben.
Der Professor Frohböse von der Sporthochschule Köln hat im Rahmen dieser Studie gesagt, das größte Risiko ist die Bewegungsarmut, weil sie ist der Motor des Lebens. Wie bekommen wir diesen stotternden Motor wieder ans Laufen?
Ja, also das kann ich nur unterstützen. Also wir zitieren das auch gerne, dass wir mal sagen, so Bewegung ist die Medizin des 21. Jahrhunderts, weil es einfach so ist, dass durch Bewegung nicht nur, der Bewegungsapparat, ja, sondern auch die Psyche halt einfach in Gang kommt. Und letztendlich ist es so, das kennt jeder, ne? Also wenn der Motor erstmal stottern gerät, dann sich zu motivieren, da wieder rauszukommen, ist einfach total anspruchsvoll. Und das Entscheidende ist, da so seine Routine zu finden. Das heißt, dass ich in meinem Alltag das schaffe, dass Bewegung einfach ein Teil davon ist. Und wenn man das erkannt hat, oder sozusagen sich gezeigt hat, welchen Mehrwert Bewegung Sport oder welcher Form das auch immer für einen irgendwie sich darstellt, sich wiederfinden kann, dann passieren da ganz viele positive Effekte, nicht nur beim Körper, sondern auch hormonell bedingt, die dann dazu führen, dass man hoffentlich dann auch wieder so ein bisschen seine Motivation zurückgewinnt.
Jetzt heißt es in Ratgebern und wenn man Sportmediziner fragt, dass man so mindestens 150 bis 300 Minuten pro Woche sich bewegen soll, um fit zu bleiben, um gewissen Krankheiten auch vorzubeugen. Jetzt ist es so, dass die meisten von uns 8 Stunden im Büro sind mindestens, dann noch hin und zurückfahren müssen möglicherweise. Ist das wirklich noch gut in unseren Alltag zu packen? Führt das nicht zu negativem, ich nenne es mal Freizeitstress?
Ja, also sogar ganz im Gegenteil. Also sobald ich es eigentlich schaffe, Sport und Bewegung in meinen Alltag zu integrieren, schaffe ich eigentlich genau den Gegenpol. Denn den negativen Stress oder auch den Stress, der dann durch meine Arbeit hervorgerufen wird, den kann ich durch Bewegung und Sport abbauen. Und sobald ich das schon schaffe, in wenigen Minuten letztendlich mich zu bewegen, ja, merke ich eigentlich, wie mein Kopf frei wird, ne, und wie man nicht mehr dieses Gedankenkarussell hat. Das Entscheidende ist, wie ich eingangs auch gesagt habe, ist einfach, dass ich das so ein bisschen zur Routine und zum Alltag mache. Ne, wenn ich natürlich irgendwie nach meiner Arbeit noch eine Stunde irgendwie zu meinem Fitnessstudio fahren muss, klar, dann werde ich das nicht integrieren können, dann ist es auch einfach Stress, das würde ich auch so nicht empfehlen, sondern sollte halt auf jeden Fall so sein, dass das in irgendeiner Art und Weise in meiner Routine so einbaubar ist, dass das der Alltag wird. Und das ist ja heutzutage, das machen wir ja tagtäglich auch bei vielen Unternehmen der Fall, dass durch gesundheitsfördernde Angebote das im Alltag integrierbar ist. Und dann ist es definitiv der Gegenpol. Und dann sorgt es dafür, dass ich entspannter bin. Und dann ist es auch das beste Mittel gegen Stress.
Beim Gesundheitsmanagement, speziell beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, worum geht es da eigentlich in erster Linie? Geht es darum, die Mitarbeiter langfristig gesund zu halten oder sie produktiv zu halten? Also geht es eher um arbeitseffektive Optimierung oder tatsächlich um Gesundheit?
Ja, also letztendlich glaube ich, man muss da, man hat da tendenziell immer unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und ich glaube, entscheidend ist, gerade wenn man das Ganze strategisch macht, also betriebliches Gesundheitsmanagement hat einen strategischen Part und dadurch auch unterschiedliche Ziele. Wir nennen das immer KPIs. Ja, und da gibt es dann einmal das Ziel, was natürlich auf Arbeitnehmer bezogen ist. Das klingt dann immer so ein bisschen romantisch, aber das ist es natürlich primär erstmal so, dass das Ziel ist, dass Mitarbeitende in ihrem Alltag nicht erkranken. Ja, dass man langfristig einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil hat. Das ist sozusagen primär auf Arbeitnehmerseite das große Ziel. Aber ich glaube, BGM funktioniert nur dann, wenn es auch Ziele gibt, die Arbeitgeberseite widerspiegelt. Das heißt, dass BGM auch eine betriebswirtschaftliche Komponente und Darstellbarkeit hat. Das heißt, dass ich nachweisen kann, dass durch alle die Angebote, die auch sehr viel Geld kosten für die Arbeitnehmer, dass die dazu führen, dass die Mitarbeiter nicht erkranken. Und dann ist es zum Beispiel eine einfache Rechnung. Ein gesunder Mitarbeiter, der ist erstmal natürlich viel effizienter und viel günstiger als jemand, der erkrankt. Ne? Und das muss man aber auch in Zahlen darstellen. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Komponente, dass ich sage, mein BGM hat für mich die Zielorientierung, dass ich dadurch mich als Arbeitgebermarke attraktiver mache. Und dann ist vielleicht ein viertes Ziel, genauso wie Sie auch gerade gesagt haben, dass der Mitarbeiter letztendlich durch die Programme produktiver, glücklicher wird und ausgeglichener ist. Und deswegen würden wir in der Regel immer sagen, man hat verschiedene Zielrichtungen, die auf den Tisch kommen. Und dann versucht man die Ziele auch mit Kennzahlen zu messen und sagen, hey, wir haben eigentlich verschiedene Einflugschneisen. Und ein Ziel ist es dann unter anderem, die Mitarbeiter langfristig gesund zu halten.
Es kann ja auch nicht Aufgabe des Arbeitgebers sein, den Mitarbeiter an der Hand zu nehmen und dann abends mit ins Fitnessstudio zu gehen. Also es ist schon noch eine Aufgabe der Mitarbeiter selbst, sich darum zu kümmern.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das geht auch nur gemeinschaftlich und man muss natürlich immer auch ganz klar sagen, wie weit darf das überhaupt gehen? Und deswegen beschreiben wir im BGM auch immer einmal die Verhaltensprävention, ne? Also einmal sozusagen die Prävention des Mitarbeitenden, den an die Hand zu nehmen und den aber dahin zu führen, zu sagen, hey, tu was für deine Gesundheit. Letztendlich muss der aber selber aktiv werden, das muss er erkennen. Da gibt es dann immer zwei Gruppierungen. Die eine Gruppierung, die ist schon so weit, dass sie sagen kann, ich habe die Gesundheitskompetenz, so sagt man dann dazu, dass ich das verstehe und dass ich das mache und dass ich das annehme, eigenständig und freue mich über jedes Angebot, was mein Arbeitgeber mir bietet. Und dann hat man die andere Zielgruppe, wo wir sagen, die ist noch nicht so weit, dass die Gesundheitskompetenz so verstanden ist, dass sie sagen, okay, ich muss was tun, weil mein Alltag mich so belastet, dass ich sonst krank werde. Und zum Beispiel dann ich erst sozusagen aktiv werde, wenn der Arzt mir gesagt hat, ich habe irgendwie ein Problem. Und da ist natürlich die Frage, wie habe ich den Hebel auf diese Zielgruppe? Und dafür gibt es dann noch die Verhältnisprävention. Also was kann der Arbeitgeber tun, damit sozusagen Verhältnisse geschaffen werden, damit auch die Zielgruppe so abgeholt wird, dass die dann ihr Verhalten ändern kann und was tun kann.
Wie ist das denn, wir haben eben kurz das angerissen, heutzutage im Homeoffice. Also viele Leute arbeiten zu Hause. Im Büro hat man vielleicht ergonomische Stühle und höhenverstellbare Schreibtische, solche Sachen, vielleicht ein Betriebssportverein oder so. Aber zu Hause ist ja dann vielleicht jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer selber verantwortlich. Welche Pflicht hat denn da noch der Arbeitgeber und was würden Sie Unternehmen raten, wie sie da ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen können?
Ja, also ich glaube, wir haben natürlich jetzt durch die letzten zwei Jahre oder in den letzten zwei Jahren haben wir automatisch ein Tempo innerhalb der Arbeitswelt gesehen, dass sich natürlich die Strukturen so verändert haben, dass der Arbeitgeber vielleicht gar nicht so schnell hinterhergekommen ist, ja, und das so vorbereiten konnte, dass man bestimmte, ich sehe es jetzt wieder aus der Perspektive Gesundheit, dass schon klar war, welche Belastungen entstehen überhaupt im Homeoffice. Ne, das ist jetzt ja sozusagen nach und nach wird überhaupt erstmal klar, was für eine Belastungsstruktur hat der Mitarbeitende. Und die Unternehmen oder die Unternehmen, die wir betreuen, merken dann auch einfach, Mensch, okay, wir müssen diese Bereiche analysieren und müssen halt schauen, erstmal, was hat der für orthopädische Belastung? / vor anderthalb Jahren war 95% der Homeoffice-Arbeitsplätze einfach nicht ergonomisch eingerichtet. Das braucht natürlich auch Zeit, bis sich das verändert hat, weil man einfach noch nicht so weit war. Das heißt, man kann zum einen natürlich da fördern, dass man sagt, okay, wir wollen die Arbeitsplätze zu Hause optimieren. Das kann man durch ein Ergonomie-Coaching machen ohne dem jetzt komplett neue Arbeitssituationen zu schaffen, also neue Schreibtische zu kaufen und Co. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie ist das Verhalten zu Hause und wie richte ich mich ein. Das ist nicht immer nur der Schreibtisch, sondern es hat auch viel mit der Arbeitssituation drumherum zu tun. Und dann ist es sozusagen natürlich dann noch ein weiterer Aspekt, wie ist es mit meinem Arbeitsvolumen, ne? Also kann ich als Arbeitgeber dafür sorgen, dass ich trotzdem noch geregelte Arbeitszeiten habe oder verschwimmt das in meiner Work-Life, sage ich jetzt mal, dass ich vielleicht gar nicht mehr definieren kann, das ist ein 9-to-5-Job, sondern in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, muss ich halt schauen, dass ich vielleicht ab 17, 18 Uhr meinem Kollegen dann nicht mehr eine WhatsApp schreibe, um den halt vielleicht dann auch in seinen Feierabend zu lassen. Also ich glaube, es braucht ganz klare Regeln und man muss sich alle unterschiedlichen Bereiche anschauen und dann ist es auch hier wieder im Bereich davor immer sozusagen das Zusammenspiel aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um zu gucken, welche Bereiche möchte man optimieren.
Jetzt sagten Sie gerade, dass vor wenigen Jahren viele Unternehmen noch nicht so weit gewesen wären, ihre Arbeitsplätze ergonomisch sinnvoll auszustatten. Würden Sie sagen, dass man da vielleicht auch möglicherweise einen gesetzlichen Hebel braucht? Also die Gesellschaft hat ja was davon, wenn möglichst viele Menschen gesund sind. Das entlastet die Krankenkassen, das Gesundheitssystem. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, also ich sehe das immer so ein bisschen zweischneidig, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir sozusagen gesetzliche Vorgaben geben und der Arbeitgeber macht es nur, weil er es machen muss, dann ist das die falsche Motivation. Ich glaube, es muss die intrinsische Motivation sein, vom Arbeitgeber zu sagen, ich möchte meinen Mitarbeiter gesund arbeiten lassen. Und dann hat das meines Erachtens nach so drei Dimensionen. Es hat die Dimension Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, ne? oder Stressabbau. Und ich glaube halt, dass die Motivation des Arbeitgebers so sein muss, dass ich sage, wenn ich meinen Mitarbeiter in diesen drei Dimensionen fördere, dann führt es dazu, dass der gesund, glücklicher, produktiver, ausgeglichener ist, vielleicht ein besseres Arbeit- und Familienleben hat. Und ich glaube, das muss die Motivation sein. Wenn der Hebel ist, letztendlich natürlich ist, dass das Gesetz das vorgibt, kann es zum Erfolg führen. Ich glaube, das wird nicht zu 100% klappen, weil viele Unternehmen, das sieht man zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmedizin, da gibt es ganz viele gesetzliche Vorgaben, also dass ein Unternehmen gewisse Stunden pro Arbeitnehmer an Arbeitsmedizin sozusagen umsetzen muss. Aber in der Praxis sieht es ganz anders aus, wie das dann abgerufen wird. Also das ist ein riesiger Unterschied. Und an diesem Beispiel erkenne ich einfach, dass ich denke, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern dass man, glaube ich, anderweitig Unternehmen oder den Arbeitgeber in Anführungsstrichen belohnen müsste, etwas für die Mitarbeitenden zu tun und nachhaltig zu tun und so vielleicht so ein bisschen die intrinsische Motivation zu fördern, mehr zu machen.
Wer kann das denn eigentlich leisten im Unternehmen? Jetzt ist ja nicht jede Führungskraft ausgebildet in diesen Dingen. Sollte man das dann bei den Führungskräften durch Weiterbildung fördern oder macht vielleicht eher eine eigenständige Position im Unternehmen mehr Sinn?
Ja. Also grundsätzlich vielleicht da ganz kurz zur Erklärung. Es gibt ja so ein bisschen drei Player im Bereich BGM. Es gibt das Unternehmen, was die Gesundheitsangebote anbieten möchte. Wie Sie da auch gesagt haben, da gibt es dann in der Regel dann die Personalabteilung oder eine BGM-Abteilung, die sich darum kümmert. Dann gibt es Krankenkassen und dann gibt es Dienstleister, wie das jetzt die MUFAP zum Beispiel ist. Und in der Regel ist es immer ein Zusammenspiel aus diesen drei Parteien, die letztendlich dieses Thema nachhaltig voranbringen. Denn ich glaube, das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Ich sage jetzt mal, ich gehe mal weg von einem Konzern, wo man vielleicht eigene Stellen dafür schaffen kann. Der typische Mittelstand in Deutschland, der kann das halt nicht. Ne? Der kann halt nicht sagen, ich stelle jetzt jemanden ein, der das BGM bei mir federführend voranbringt. Dafür ist gar kein Geld da. Das heißt, das muss in der Regel bei einer Person angedockt werden, die wiederum dann die Führungskräfte natürlich in die Verantwortung nimmt, weil das zeigen unsere Studien und das zeigen auch die letzten Jahre, BGM funktioniert nur, wenn natürlich die Führungskraft das vorlebt und letztendlich das auch in irgendeiner Art und Weise unterstützt und toleriert, dass meine Mitarbeitende das letztendlich dann irgendwie annehmen, ne, wenn es meistens auch Arbeitszeit ist. Und da kommen dann die anderen beiden Player mit ins Spiel, das heißt Krankenkassen fördern BGM oder BGF-Maßnahmen monetär. Das heißt, da werden sehr viele Gelder in die Prävention investiert. Und dann gibt es ja sozusagen noch die Seite der Dienstleister, die meines Erachtens nach natürlich auch ganz viele Aufgaben dann für die Unternehmen übernehmen können und so ein bisschen die Rolle einnehmen können, wenn das Unternehmen noch nicht so weit ist, eine eigene BGM-Abteilung zu implementieren. Das ist natürlich dann die Champions League. Ne? Wenn das Unternehmen das schafft, dann merkt man natürlich auch, dann ist da sozusagen ein anderer Betreuungsansatz hinter.
Aber trotzdem kommt den Führungskräften im Unternehmen ja nochmal eine wichtige Rolle zu oder fällt denen zu. Das wäre sich zum Beispiel darum zu kümmern, welche individuellen Faktoren, auf welche zu achten ist. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass viele Arbeitnehmer sich ja vielleicht auch gar nicht trauen, mit bestimmten Problemen an die Führungskraft zu gehen. Zum Beispiel psychischer Art, Stress, ich habe zu viel Stress. Das ist doch eine Führungsaufgabe dann speziell.
Ja, absolut. Wobei ich sehe es halt so, also auch die Führungskräfte brauchen in dem Bereich natürlich überhaupt erstmal das Wissen und müssen ausgebildet werden. Das heißt, in der Regel machen wir es so, dass wir, wenn wir ein Unternehmen betreuen, das von zwei Ansätzen machen. Zum einen rollen wir Maßnahmen aus, sodass die Mitarbeitenden schon irgendwo einen im gesundheitlichen Mehrwert erfahren, dass sie sehen, dass da was passiert. Gleichzeitig starten wir dann so ein bisschen from top to bottom, so nennen wir das. Wir bilden die Führungskräfte aus, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist gesunde Führung. Ne? Dass man erstmal das Handwerkszeug bekommt, um überhaupt sozusagen bei seinen Kollegen auszuloten, okay, wer ist denn hier belastet, wer hat irgendwie gerade vielleicht Themen, wo es zu einer Überlastung führt. Das heißt, gesunde Kommunikation, aber dann sozusagen auch gesundes Führen, wie ich dann damit umgehe und welche Maßnahmen ich daraus ableite. Ne? Und dann hat das in der Regel immer sozusagen eine Ausbildungssituation. Und wenn die Führungskräfte das dann verstanden haben, dann führt das letztendlich dazu, dass nicht nur die Gesundheit von unten nach oben getragen wird durch unsere Maßnahmen, sondern dass die Führungskraft von oben nach unten letztendlich als Führungskraft vorangeht, Sachen erkennt und dann auch bestimmte Maßnahmen einleiten kann, die für den Mitarbeitenden dann irgendwie in der Stelle ganz relevant werden.
Was sind denn überhaupt so die häufigsten Beschwerden, die Menschen haben, die sich zu wenig bewegen? Also was beobachten Sie da? Sind das Rückenleiden oder schlägt das irgendwann vielleicht auch aufs Herz-Kreislauf-System? Und was glauben Sie, wird das in Zukunft noch ein größeres Problem? Also kommt das so in 10 Jahren oder so irgendwann auf uns zurück, wenn Leute Folgeerkrankungen bekommen durch zu wenig Bewegung?
Ja, zuallererst natürlich am Bewegungsapparat erkennt man die typischen Volkskrankheiten, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, Rückenleiden ist dann natürlich weiterhin so die Volkskrankheit Nummer 1, aber das sind auch weitere Volkserkrankungen, die damit einhergehen. Ne? Übergewicht, Diabetes, also da kann man ja viele weitere aufzählen, wo man eigentlich jährlich merkt, dass diese Krankheiten immer größer werden oder mehr Erkrankte es letztendlich gibt. Und zum Beispiel, das zeigt ja auch der Report der Deutschen Krankenkassen oder Krankenkassenvereinigung, letztendlich wird Deutschland immer träger. Ja? Und wir sind so träge wie noch nie. Das kommt damit ja noch einher. Ne? Das heißt, letztendlich wird das Problem in Anführungsstrichen immer größer. Und die Corona-Pandemie hat das Ganze in Anführungsstrichen noch schlimmer gemacht. Das heißt, das Bewegungsverhalten wird eigentlich noch weniger. Das heißt, da kann man schon ganz klar erkennen, dass der Trend eher mehr wird. Und das, der zweite Bereich neben den orthopädischen Erkrankungen, wo wir merken, dass das extrem ansteigt, sind halt sozusagen die mentalen Überlastungen und die mentalen Krankheiten. Das heißt, alles das, was entsteht aufgrund meines Stresslevels, Stressniveaus. Und das entwickelt sich so schnell und so rasant, dass das fast noch besorgniserregender ist, weil die Erkrankungen letztendlich dazu führen, dass man in der Regel chronisch ausfällt. Das heißt, man ist fast noch länger, man fällt länger aus. Und die Krankheiten werden viel schneller, viel größer. Das zeigen die Reports. Und ich denke, dadurch muss man auf jeden Fall, hat man mehrere Baustellen, an denen man arbeiten muss. Und es ist nicht mehr dieses typische Rückenleiden aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, sondern es hat halt mehrere Dimensionen. Es hat einmal der Stress, der dazu führt, dass mein Rücken überlastet. Das heißt, man weiß gar nicht mehr so richtig, ist das Rückenleiden jetzt das Symptom von dem Bandscheibenvorfall oder vielleicht von meinem Stresslevel, den ich irgendwie habe. Und das muss man natürlich ganz genau auseinanderklamüsern.
Was sind denn so typische Symptome, an denen ich merke, da habe ich jetzt eine Grenze überschritten, da muss ich was tun? Was sind da so typische Merkmale?
Ja, also letztendlich ist das natürlich extrem differenziert, weil die unterschiedlichen Zielgruppen natürlich auch unterschiedliche Symptome entwickeln. Ne? Also ein Mitarbeiter in der Produktion hat sicherlich andere Symptome als ein Mitarbeiter, der im Bereich Verwaltung oder sonstiges arbeitet. Aber ganz typisch kann man sozusagen benennen, dass man das Thema Schlaf ist eine riesige Rolle. Also ich glaube 60% aller Deutschen haben regelmäßige Schlafprobleme. Also das ist schon eines der ersten Symptome, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich nachts aufwache, weil sich einfach mein Gedankenkarussell dreht, dann bin ich mit sicherlich von den mentalen Belastungen überlastet. Das ist ein riesiges Thema. Das zweite sind natürlich immer dann auch die orthopädischen Erkrankungen beziehungsweise typische Verspannung. Also wir sagen immer, wenn du eigentlich einmal im Monat Verspannungssymptome hast, dann bist du komplett überlastet. Ne? Weil normalerweise hat man früher immer gesagt, wenn ich eine Verspannung einmal im Jahr habe, wäre das noch für mich so typisch. Alles darüber hinaus ist irgendwie atypisch. typisch. Und wenn man da mal in den Unternehmen befragt, dann haben die Leute teilweise Dauerverspannung und daraus resultieren Dauerrückenschmerz. Ne? Also das sind so zwei Beispielsymptome, wo ich sagen würde, oh, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, ich habe regelmäßige Verspannung, ich schlafe schlecht, ich bin vielleicht nervös, das kann man auch weiterspielen. Ne? Also irgendwie Augenzucken, trockene Augen, wenn ich viel am Bildschirm arbeite, Gereiztheit, das sind dann für mich alles Symptome, wo ich auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo belastet bin.
Wie sähe denn für Sie ein optimaler Arbeitsplatz aus, was die Gesundheitsaspekte angeht? Können Sie sowas zeichnen in kurzen Worten?
Ja, also ich glaube, zuallererst fängt es damit an, dass das Thema Gesundheit omnipräsent gelebt wird. Damit meine ich, dass ich in der Lage bin, meine Prävention in meinem Alltag zu integrieren. Und ich kann selbstbestimmt entscheiden, wann ich das quasi in Anspruch nehme. Damit meine ich, ich entscheide, wann die Routine Bewegung in meinem Tag stattfindet. Ne, ob das jetzt morgens ist zum Start im Tag durch ein Morning-Yoga oder durch eine bewegte Pause oder ein Feierabendtraining. Aber ich entscheide, wann meine 150 bis 300 Minuten in der Woche umgesetzt werden können. Und mein Arbeitgeber unterstützt mich dabei. Ne? Das ist sozusagen für mich das Thema. Ich durchspiele es mal in den drei Handlungsfeldern. Ne? Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Das wäre jetzt für mich das Thema Bewegung abgehakt. Ich kann das in meinem Alltag integrieren. Das Thema Ernährung, glaube ich, ist für mich insofern ganz entscheidend, dass ich sage, ich bin so eingestimmt, dass ich gesunde Ernährung in meinem Alltag integrieren kann. Das heißt, ich ernähre mich an mehr Tagen gesund als ungesund. Und bestenfalls, wenn ich das jetzt wieder auf die perfekte Arbeitssituation übertrage, habe ich vielleicht sogar eine Kantine, die, da gibt es jetzt gerade total die spannenden Referenzen, die mich dabei unterstützt, dass mein Mittagessen gesund ist und ich an den 5 Tagen in der Woche vielleicht an 4 Tagen eine gesunde Mahlzeit zu mir nehmen kann. Ja? Und der dritte Aspekt, dann mentale Gesundheit oder letztendlich Stress, ist es letztendlich so, dass ich in meiner Work-Life-Balance, so sage ich das jetzt mal, und das ist natürlich immer schwierig, das so zu beschreiben oder so auf Arbeitgeberseite darzustellen, weil da ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit geht das Ganze? Ne? Also wie lange bin ich dafür verantwortlich? Aber ich glaube, da ist das Entscheidende, dass der Arbeitnehmer in der Lage ist, Arbeit und Familie, Arbeitspensum, aber auch seine selbstbestimmte Arbeit. Also wann fange ich an zu arbeiten, wann höre ich auf und wo endet sozusagen das Ganze? Ich habe ja im Homeoffice nicht das Klassische, dass ich meine Tür schließe bei der Arbeit und ich schließe es zu Hause auf und lasse meinen Stress bei der Arbeit, sondern das vermischt ja alles so ein bisschen miteinander, dass ich da sozusagen für mich in meinem Alltag vom Stressniveau her sagen kann, okay, ich bin nicht überlastet, sondern ich komme mit meinem Arbeitspensum klar und es macht mir Spaß und ich habe irgendwie ein selbstbestimmtes und zufriedenes Arbeitspensum. Und das ist natürlich jetzt schwer, das so ganz beispielhaft an Maßnahmen zu klassifizieren, weil die Maßnahmen im Bereich mentale Gesundheit natürlich total indifferent sind. Ne? Also von Vorträgen zu Workshops zu Coachings oder sonstigem. Ich glaube, es muss halt einfach entscheidend sein, dass ich einfach nicht überlaste im Bereich des Stress oder der mentalen Überlastung. Und das muss ich dann halt schauen, wo meine Ruheoasen dann sind. Ne? Ob das eine kurze Entspannungssession ist, mal zwischen den Pausen eine Meditationseinheit oder dass ich einfach sagen kann, nee, okay, das Arbeitspensum ist einfach für mich fair und in Ordnung.
Also als jemand, der wenig Sport gemacht hat, macht es wenig Sinn, mit dem Marathon direkt anzufangen. Man muss da ein kleines Häppchen wahrscheinlich dosieren.
Ja, total. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass ich auch durchhalte. Also das kennen wir alle. Im neuen Jahr sind wir alle motiviert und haben irgendwie Lust und haben Bock, uns zu bewegen. Und ich glaube, das gibt richtig spannende Zahlen in den Fitnessstudios. Die Frage ist, alle, die sich dann neu angemeldet haben, wie lange bleiben die am Ball? Ja, und spätestens im Februar sieht man davon 50% der Leute nicht mehr, die sich da dann angemeldet haben aus der Motivation. Im neuen Jahr gebe ich total Gas. Und ich glaube, genau was Sie gerade beschrieben haben, das ist das Entscheidende. Also diese kleinen Häppchen, diese kleinen Gesundheitshäppchen so aufzunehmen, so zu konsumieren, dass ich die Motivation behalte und dass ich den Erfolg erkenne, ohne sozusagen dann demotiviert zu werden, weil ich das gar nicht leisten kann, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
Haben Sie denn da mal ganz handfeste Tipps für Übungen oder so, die man machen kann, um sich zu motivieren und die man leicht in so einen vielleicht auch Homeoffice-Alltag integrieren kann, mal so ganz konkret?
Ja, also letztendlich ist es so, dass wir gerade so im Homeoffice, da sagen wir auch 3 bis 5 Minuten wirklich zielgerichtete Übungen. Das ist dann so die klassische bewegte Pause oder aktive Pause, die dann am bestenfalls ein Mix sind aus Mobilisationsübungen für Schulternacken und vielleicht so ein bisschen eine Motivationsübung für die geistige Fitness, so für die Brain Fitness. Das zu integrieren, das führt dazu, dass ich letztendlich in kürzester Zeit eigentlich merke, boah, das bringt richtig was. Ne, dann trinke ich vielleicht mal dadurch automatisch irgendwie einen Kaffee weniger, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie was bringt. Das ist schon die kurze Nackendehnung zwischendurch. Das ist vielleicht, das kennt man vom Fußball, da war es jetzt gerade zuletzt immer ganz bei den Torjubeln wurde das ordentlich gefeiert, dass die Jungs dann irgendwie immer so komische Kombinationen mit ihren Fingern gemacht haben. Das sind so Brain-Fitness-Übungen, um die Gehirnhälften zusammenzuführen. Und das sind super einfache, aber super charmante Übungen. Und wenn ich die mache, ist kein Spaß, können wir auch mal beispielhaft dann durchspielen, führt es dazu, dass ich konzentrierter bin oder in irgendeiner Art und Weise wieder so ein bisschen meinen Kopf aufgefrischt habe. Ne? Und das würde ich immer empfehlen, das macht Spaß, das ist witzig, das geht super schnell, vielleicht gerade bevor ein Teammeeting losgeht, alle mal zusammen eine Übung machen, dauert 30 Sekunden und führt auf jeden Fall zu mehr Produktivität.
Mhm. Diese Fingerübungen, die Sie gerade angesprochen haben, ich glaube, das möchten jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer nachmachen. Hat das einen Namen? Kann man das irgendwo nachschauen, was das ist?
Ja, also letztendlich ist es so, da gibt es ja unterschiedlichste Kombinationen, je nachdem, in welche Richtung das geht. Ne? Ist jetzt natürlich im Audio-Podcast nicht ganz so leicht, das vorzumachen. Vielleicht können wir ja irgendwie beim Podcast irgendwie einen Link runtersetzen, wo wir irgendwie eine Übung oder so anhängen. Dann ist das ein bisschen leichter, bevor ich mich hier komplett verhaspel und das irgendwie unten einfach in den Notes irgendwie anhängen. Dann würden wir eine Übung beisteuern.
Super.
Ja, Herr Kolthoff, ich gucke meinen Kollegen Peter Sieben an. Wir sind glücklich mit dem Podcast, mit dem, was Sie uns erzählt haben. Schönen Dank für den kleinen Gesundheitsleitfaden, den Sie uns da an die Hand gegeben haben. Und nicht nur uns, sondern auch unseren Hörern. Schönen Dank, war klasse. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, bleiben Sie gesund. Musik.